loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit den geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. So hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war, und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen, denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hatte. Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt in Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat, und dass wir sein Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Also das steht nicht da drin.
Vater im Himmel, Jesus Christus, Sohn Gottes und Heiliger Geist, ein Gott und drei Offenbarungen. Wir wollen dich loben, dich ehren und dir Danke sagen, hast du uns als deine Kind in die Beziehung zu dir mit dir genommen. Und dürfen wir voller Zuversicht und Hoffnung so einen Text lesen und im Wissen, du Vater bist nicht ein Gott, der einfach weiter weg ist und der sich nicht um uns kümmert, sondern du bist der Gott, der sich zeigt im Hier und Jetzt. Der Gott, der in unsere Welt einkommt und wo es nicht gleich ist, wie es uns geht und wo wir durchgehen. Und der Gott, der an jedem Tag, in jeder Stunde und in jeder Sekunde an unserer Seite möchte sein durch deinen Heiligen Geist. Vater im Himmel, dir ist Lob und dir in Ewigkeit. Amen. Ja, diese Verse aus Epheser 1, die wir gerade gehört haben, die schrieb Paulus an Christen, an Jesus Nachfolger, und er stieg ein mit so einer Hymne in seinem Brief auf Gott und er sagte oder beschrieb ihnen, was das bedeutet, Jesus Nachfolger sein zu dürfen. Gesegnete, Kinder Gottes, Erlöste, Vergebung ist greifbar. Erben Gottes, versiegelt mit dem Heiligen Geist, voller Zusage und Hoffnung. Er zündet da am Anfang gleich so ein Feuerwerk. Und wenn wir aber anschauen, wie wir Menschen heute unsere Welt gestalten, so kommt wie ein Gegensatz zu diesem Text auf, den wir jetzt gelesen haben. Eifersucht auf den Nächsten, weil man Angst hat, zu kurz zu kommen. Oder Selbstgerechtigkeit, angefangen in meinem eigenen Leben. Jeder ist überzeugt, das Gute zu fördern und dass alle anderen schuld sind, dass wir in einer ungerechten Welt leben. Und dem entgegen steht so ein Epheserbrief. Nicht wir sind es, die unfehlbar, die gut sind, sondern allein Gott ist gut. Er erhöht uns Menschen aber in eine Stellung, von der wir fast nur träumen können. Er sagt, dass er uns Menschen mit seinem Heiligen Geist erfüllt, uns seine Söhne und Töchter nennt, seine Kinder, und wir seine Erben sein können. Und dass das unterwegs sein können in unserer Welt, in dieser Welt, in unserer heutigen Zeit. Und diese Spannung zwischen dem, wie wir selbst die Welt gestalten und wie Gott uns gebrauchen möchte, diese Spannung führt uns in den Römerbrief. Und wir werden sehen, viele Sachen, die wir im Epheser schon gelesen haben, kommen wieder im Römerbrief vor. Und auch im Galaterbrief findet ihr das Gleiche wieder. Und heute Morgen versuchen wir so einige Schritte im Römerbrief zu machen. Und ich sage bewusst, wir versuchen es, weil wir können heute, wenn wir Römer 8 ein bisschen genauer anschauen, können wir nicht alle Aspekte bearbeiten oder nicht allem gerecht werden, das darin vorkommt. Wenn ihr vielleicht auch schon Römer im Römerbrief mal gelesen habt oder Römer 8 gelesen habt, dann wisst ihr, dieser Text ist voll von genialen Aussagen, tiefgründigen Sätzen, Auslegungen und auch sehr herausfordernde Gedankengänge. Und das ist sehr eine gewaltige Ladung, die uns da im Römerbrief entgegenkommt. Und in wenigen Versen, am Anfang vom Kapitel 8, zeichnet Paulus dort so das Evangelium auf. Wir entdecken wie zwei Linien, die parallel voneinander verlaufen und die uns die Realität, in der wir leben, extrem kraftvoll vor Augen führen. Ich habe es leider nicht gerade geschafft, mit der Technik zu machen, dass wir in eine Skizze hineinzoomen können mit dem Tablet, aber wir schalten einfach das Bild auf. Wir können leider nicht zoomen und so, aber ihr habt im Foyer dann ein Handout, wo genau das auch drauf ist und auch mit den Bibelstellen, wo wir miteinander anschauen. Und jetzt bedienen wir uns einfach mal dieser Skizze. Es ist ein bisschen klein zum Lesen, aber wir gehen Schritt für Schritt durch und merken, ja, Paulus ist da, wenn er schreibt und wenn er uns etwas weitergibt von Gottes grenzenloser Liebe und seinem Reich, dann kommt er ins Schwärmen und dann kommen solche Skizzen dabei heraus, wo ich irgendwie versucht habe, von unten nach oben so das Kapitel, die ersten Verse aus dem Kapitel 8 verständlich aufzuzeichnen. Wir sehen dort diese zwei Linien. Links die Linie, das Gesetz der Sünde, und rechts die Linie, der Pfeil nach oben, das Gesetz des Geistes. Das sind so diese zwei Hauptstränge, die Paulus aufzeichnet. Und in dieser Spannung leben wir zwischen diesen Linien sozusagen. Ich möchte einfach Schritt für Schritt einige Verse immer wieder aus Kapitel 8 lesen und wir gehen dann so vorwärts und hindurch. In Römer 8, Vers 1 und 2, dort steht: Es gibt also keine Verurteilung mehr für die, die zu Christus Jesus gehören. Das bewirkt das Gesetz, das vom Geist Gottes bestimmt ist. Es ist das Gesetz, das Leben schenkt durch die Zugehörigkeit zu Christus Jesus. Es hat dich befreit von dem alten Gesetz, das von der Sünde bestimmt ist und den Tod bringt. Wir sehen hier diese zwei Stränge, genau von unten nach oben. Und das Gesetz des, der Sünde, das in den Tod führt, und das Gesetz des Geistes, das zum Leben und Frieden führt. Also es gibt so ein Gesetz des Geistes, Geistes Gottes, und ein Gesetz der Sünde. Und das Gesetz der Sünde beinhaltet zuerst einmal unser eigenes Bestreben, durch Werke und Einhaltung von Gesetzen gerecht zu werden. Und Paulus geht hier ganz stark auch vom alten Bund aus, das Gesetz, was Gott den Israeliten, dem Volk Israel gegeben hat, und eigentlich das Gesetz, was dann gut war. Aber wir Menschen können es aus eigener Kraft unmöglich selbst erfüllen. Und in dieser Welt können wir nicht selbst Gerechtigkeit schaffen. Das ist bis heute unverändert. Alle auch so gut motivierten Taten, die wir tun, sind eigentlich im Grunde genommen durchdrungen von einer, ich denke, Gottlosigkeit und Selbstgerechtigkeit. Und die Bibel nennt das Sünde. Und letztendlich führt das in den Tod. Und dem entgegengesetzt ist das Gesetz des Geistes, das zum Leben führt. Ein neues Leben, durchdrungen vom Geist Gottes. Und auch ein ewiges Leben über unsere Zeit hier auf der Erde hinaus. Und Paulus sagt nun, dass die, die an Jesus Christus glauben, befreit sind von dem Gesetz der Sünde. Und wir haben ganz unten eine Kette, die zersprengt ist. Frei in Christus. Sagt, wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir vom Gesetz der Sünde befreit. Die Ketten sind gesprengt. Und wahrscheinlich kennst du das bekannte Lied Amazing Grace. Und vielleicht weißt du auch, von wo das kommt. Mich hat es in den letzten Tagen wieder berührt. Das Lied wurde geschrieben von John Newton, und er war ein Schiffskapitän auf einem Sklavenschiff. Und der hatte ein Bekehrungserlebnis, und einige Jahre später hat er dann den Job an den Nagel gehängt und wurde Pastor, wurde Pfarrer, und er schrieb dieses Lied. Und dann kommt dieses Lied eine ganz neue Tiefe über. Also er schreibt auf Deutsch übersetzt, die erstaunliche Gnade, wie süß ist dieser Klang von dieser erstaunlichen Gnade, die er erfahren hat. Diese Gnade, die einem armen Sünder wie mir Errettung schenkte. Und dann sagt er, ich war einst verloren, aber jetzt bin ich gefunden. War blind, aber jetzt sehe ich. Und wenn wir mit diesem Gedanken, dass er fast ein Sklavenhändler war, hat er genau das durchgemacht, dass er von diesem Gesetz der Sünde befreit wurde und unter das Gesetz des Geistes ging und dort diese Gnade Gottes fand, wo er nicht mehr verloren ist, wo er sehen konnte, wo er dann auch in seinem Leben mit anderen Personen die Sklaverei sehr stark bekämpft. Genau das, so dieses Lied im Blick auf, hey, in Christus frei geworden, frei von Sünde, frei von der Sklaverei, frei von diesem Gesetz der Sünde. Wie kann das sein, dass man frei wird in Jesus Christus? In Römer 8, ab Vers 3 bis 6, dort schreibt Paulus weiter, das alte Gesetz war machtlos. Es scheiterte an unserer menschlichen Natur. Deshalb sandte Gott seinen eigenen Sohn in Gestalt eines der Sünde ausgelieferten Menschen. Er sollte sein Leben für unsere Sünden geben. So wurde die Sünde verurteilt, die in der menschlichen Natur angelegt ist. Das tat er, damit die Forderung des Gesetzes durch uns erfüllt wird. Denn jetzt ist unser Leben nicht mehr von der menschlichen Natur bestimmt, sondern vom Geist Gottes. Wer von der menschlichen Natur bestimmt ist, strebt nur nach weltlichen Dingen. Wer aber vom Geist Gottes bestimmt ist, strebt nach dem, was der Geist will. Nach weltlichen Dingen zu streben, bringt den Tod, aber nach dem zu streben, was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Am Kreuz kommt diese ganze Spannung zwischen diesen zwei Seiten zum Höhepunkt. Dort wurde endgültig mit der Sünde abgerechnet und daraus ergibt sich, dass ich und du zwei Möglichkeiten haben. Bin ich von der menschlichen Natur bestimmt und strebe ich dem Weltlichen und Vergänglichen nach? Oder bin ich vom Geist Gottes bestimmt und strebe dem nach, was der Geist will? Die Sünde ist verurteilt, steht dort neben dem Kreuz an der Skizze, die Rechtsordnungen erfüllt. Nach was strebe ich in meinem Leben? Wonach strebst du in deinem Leben? Wir haben dann einige Gedankenblasen dort. Was sind deine Gedanken? Wonach strebst du? Strebst du nach Zerstörung und Tod oder Leben und Frieden und Aufrichtung? Und wahrscheinlich ist diese Frage ganz einfach für dich zu beantworten. Natürlich streben wir in unserem Leben nach Frieden, nach Leben. Natürlich wollen wir das alle. Natürlich denke ich, dass ich immer Entscheidungen treffe, die Leben fördern, die Frieden fördern und die aufrichtig und aufrichtend sind. Und trotzdem bringen wir immer wieder Zerstörung in unser Umfeld, in unsere Familie, in unseren Arbeitsplatz. Und dort findet dann Paulus ganz, ganz unangenehme Worte, wie er weiterschreibt, Vers 7 und 8. Darum bedeutet das Streben nach weltlichen Dingen Feindschaft gegen Gott. Es ordnet sich nämlich nicht dem Gesetz Gottes unter, dazu ist es gar nicht fähig. Wer also von seiner menschlichen Natur bestimmt ist, kann Gott unmöglich gefallen. Immer wieder schlagen wir doch den Weg zur Zerstörung ein, wenn wir ehrlich sind. Und manchmal, oder meistens, nicht mit bösen Absichten. Wir wollen aber doch einfach mal zeigen, dass wir alles im Griff haben. Wir wollen es selbst tun. Wir wollen nicht jemand anders fragen, schon gar nicht Gott. Kennst du diesen inneren Rebellen in dir, wenn es um diese Entscheidungen geht? Und dann denkst du, ja, nein, ich will jetzt nicht Gott fragen, was er will. Ich weiß, was gut ist. In Vers 9 bis 11 schreibt dann Paulus weiter, aber ihr seid nicht mehr von der menschlichen Natur bestimmt, sondern vom Geist Gottes. denn der wohnt in euch. Wer dagegen diesen Geist nicht hat, den Christus gibt, gehört auch nicht zu ihm. Wenn Christus jedoch in euch gegenwärtig ist, dann ist euer Leib zwar tot aufgrund der Sünde, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Gott euch als gerecht angenommen hat. Es ist derselbe Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wenn dieser Geist nun in euch wohnt, dann gilt: Gott, der Christus von den Toten auferweckt hat, wird auch eurem sterblichen Leib das Leben schenken. Das geschieht durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und hier redet Paulus wieder sehr stark zu diesen Jesus-Nachfolgern, zu uns als Jesus-Nachfolger, die ihr Leben für den Heiligen Geist geöffnet haben. Er stellt klar, dass Gottes Geist in uns wohnt. Dadurch sind wir der anderen Seite gegenüber gestorben. Ihr seht das halb oben. Sind wir der anderen Seite gegenüber gestorben durch unsere Bekehrung, aber von Neuem geboren. Jesus schenkt uns durch seinen Tod und Auferstehung neues Leben. Unsere Übertretungen, Feindschaft gegen Gott und unseren Hang zur Zerstörung rechnet Gott uns nicht mehr an. Und wieso rechnet er es uns nicht mehr an? Weil die Sünde am Kreuz bei Jesus verurteilt wurden und die Ketten zersprengt sind. Durch das ist unser Leib, unser Hang zur Sünde gestorben, mit Jesus gestorben, und wir haben neues Leben bekommen durch die Auferstehung von Jesus. Und jetzt werden wir vor eine Wahl gestellt. Ihr seht bei der Skizze dieses Männlein fast zu oberst mit diesen zwei Fragezeichen. Je ein Fragezeichen auf je eine Seite. In Vers 12 und 13 lesen wir, wie Paulus schreibt: Brüder und Schwestern. Das bedeutet, wir sind nicht mehr der menschlichen Natur verpflichtet und müssen ihr nicht länger folgen. Wenn ihr nämlich so lebt, wie es der menschlichen Natur entspricht, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber mit Hilfe von Gottes Geist die Gewohnheiten eurer menschlichen Natur tötet, werdet ihr leben. Auf Grundlage von all dem, was wir vorhin schon gehabt haben und was Paulus schon geschrieben hat, haben wir keine Schuld mehr gegenüber der Sünde. Das Gesetz der Sünde kann uns nichts mehr anhaben. Und doch zieht es uns ja immer wieder in diese Richtung. Zur Selbstgerechtigkeit, zur Gottlosigkeit. Und ich frage dich jetzt, entdeckst du diese Spannung zwischen dem Entscheiden, auf welche Seite lasse ich mich ein? Entdeckst du diese Spannung, in der wir stehen? Der Gedanke Gottes für dich auf der einen Seite und unsere Natur auf der anderen Seite? Und Paulus geht nur einige Verse davor im Kapitel 7 genau auf diese Spannung ein. Er sagt: Das Gesetz ist vom Geist Gottes bestimmt. Ich dagegen bin als Mensch ganz von meiner menschlichen Natur bestimmt. Ich tue also das, was ich eigentlich nicht will. Ich weiß, so wie ich von Natur aus bin, wohnt in mir nichts Gutes. Der Wille zum Guten ist bei mir zwar vorhanden, aber nicht die Fähigkeit, es zu tun. Und das schreibt Paulus. Und in dieser Spannung zu sein, ist eine Zerreißprobe. Klar möchte ich ausgerichtet sein auf Leben und Frieden. Und doch treibt es mich immer wieder dazu, Entscheidungen zu treffen, deren Auswirkungen Zerstörung hervorbringen und Feindschaft mit Gott ansteuern. Kennst du das in deinem Leben, diese Spannung? Wenn wir den Rahmen größer machen und in unsere jetzige Zeit hineinschauen, so können wir uns fragen, welche Entscheidungen bringen Zerstörung und Tod und welche fördern Frieden und Leben. Diese Spannung, die Paulus hier aufzeigt, die kennt unsere ganze Gesellschaft. Die kenne ich in meinem Leben und sehr wahrscheinlich auch du in deinem Leben. Wir wollen das Gute, aber oft kommt dabei das Schlechte heraus. Und ein Ausweg aus, oder besser gesagt, eine Rettung, die uns in dieser Spannung beisteht, gibt es nur eine. Und wir kommen jetzt schon wieder zum wiederholten Mal auf das zurück. Jesus hat am Kreuz genau diese Spannung ausgehalten und die Sünde ein für alle Mal verurteilt. Es ist vollbracht, es ist bezahlt, die Sünde ist verurteilt, die Rechtsordnung ist erfüllt. Das ist das Angebot, das dir und mir Jesus mit seinem Tod am Kreuz macht. Diese Spannung soll dich und mich nicht zerreißen. Er will dich frei sprechen, dich freisetzen in ein neues Leben. Es ist aber deine Entscheidung, ob du dies annehmen möchtest oder nicht. In Johannes 13 lesen wir davon, dass Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Und dort gibt es einen Dialog zwischen Jesus und Petrus, der enorm spannend ist. Jesus will dem Petrus die Füße waschen und Petrus sagt, nein, ich lasse mir nicht von dir die Füße waschen. Ich müsste ja dir die Füße waschen. Und Jesus sagt, hey, du kannst nicht zu mir gehören, wenn ich dir die Füße nicht wasche. Und dann sagt Petrus, ja, also dann wasch meinen ganzen Körper. Und dann sagt Jesus, und das möchte ich gleich vorlesen, Petrus sagt, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus antwortete, wer gebadet hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße waschen zu lassen. Und ihr seid rein. Und dann fügt er an, aber nicht alle, weil es auch um Judas ging. Aber was Jesus hier sagt, ist dieses Angebot, vom Kreuz anzunehmen, heißt, dass du ganz rein bist. Jetzt auch für uns gilt das. Wenn wir uns zu Jesus bekehren, er uns frei macht, frei vom Gesetz der Sünde, ins Gesetz des Geistes stellt, dann sind wir ganz rein und gerettet. Und er ist unser Herr und Erretter. In unserem Alltag machen wir aber Dinge und sagen wir Sachen oder treffen Entscheidungen, die bildlich gesprochen unsere Füße unrein machen. Die Entscheidungen machen uns zum Teil schmutzig. Unser Hang zur Sünde. Doch Jesus wäscht uns immer wieder rein. Auch wenn es dann diese Sünde sind, die wir einfach an Füßen haben vom alltäglichen Leben. Weil wir halt in dieser Spannung drin leben. Weil wir in dieser Spannung drin leben vom Entscheiden, wie entscheide ich mich? Für oder gegen Gott, immer wieder in meinem Alltag. Aber Jesus wäscht mich immer wieder rein, wenn ich vor ihn komme und ihn um Vergebung bitte. Und das neue Leben, dass uns damit geschenkt wird, was Jesus uns gibt, wenn wir ihn, an ihn glauben. Das ist enorm kraftvoll. Und jetzt kommen wir zu Vers 14. Im Römerbrief, Kapitel 8. Dort steht, alle, die sich von diesem Geist führen lassen, sind Kinder Gottes. Nicht mehr das eigene Bestreben steht im Mittelpunkt, sondern du darfst dich leiten lassen vom Geist Gottes, von dem Heiligen Geist. Und der Fokus liegt hier auf das Leiten lassen. Nicht unsere Kraft ist maßgebend für Gerechtigkeit und Frieden und ein erfülltes Leben. Wir kommen darin immer wieder an die Grenzen, wenn wir das versuchen, aus eigener Kraft zu machen. Wir sollen uns viel mehr leiten lassen vom Heiligen Geist, damit er in uns und durch uns wirken kann. In Epheser 1, ein paar Verse, nach dem, was wir schon gelesen haben, Vers 17 bis 19, dort lesen wir davon, wie diese Führung vom Heiligen Geist aussieht und was er bewirkt. Dort steht, Paulus schreibt dort auch, dann bitte ich den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, von dem alle Herrlichkeit ausgeht, er gebe euch den Geist, der euch Weisheit schenkt und Offenbarung zuteil werden lässt. So könnt ihr Gott erkennen. Er mache euer Herz einsichtig, denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Und ihr sollt erkennen, welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. Und ihr sollt begreifen, mit welch überwältigend großer Kraft er in uns Glaubenden wirkt. So entspricht es der Macht und Stärke, mit der er sein Werk vollbringt. Paulus gräbt dann noch tiefer, und was es heißt, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und da schreibt er dann auch wieder im Römerbrief geht er dann auch auf das ein, was der Heilige Geist macht. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Weil wir diesen Geist haben, können wir rufen, Abba, Vater. Und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wörtlicher übersetzt heißt es hier Geist der Sohnschaft. Wir haben den Geist der Sohnschaft. Und hinter diesem Wort steckt das Wort für Adoption dahinter. Also durch Adoption hat das adoptierte Kind den gleichen Status wie ein leibliches Kind. Und das galt damals schon im Römischen Reich. Gott adoptiert uns, gibt uns den Status, sein Kind zu sein. Adoptiert in die innige Familie Gottes voller Liebe, Friede und Leben. Und zugehörig zu diesem engsten Familienkreis Gottes können wir durch Jesus Christus, der uns freigesprochen hat und durch seinen Heiligen Geist, der uns leitet, zu Gott rufen, Abba, Vater. Wir haben nicht nur den Status von Kind Gottes, sondern wir haben auch das Herz von Söhnen und Töchtern. Wir dürfen voll Vertrautheit und Zuversicht, dass unser Vater das Beste für uns will, uns zu jeder Zeit ihm zuwenden, zu ihm kommen, ihn anrufen. Und das alles ist losgelöst von der Knechtschaft und Furcht, von der Sklaverei und Furcht. Wir stehen nicht vor einem Gott, der nur darauf wartet, dass wir eine schlechte Entscheidung, eine Dummheit machen und dann greift er voll durch und schlägt uns mit dem Hammer auf den Kopf. Wir müssen keine Angst mehr haben vor dem Gericht. Römer 8,1. Es gibt also keine Verurteilung mehr für die, die zu Christus Jesus gehören. Und in 2. Timotheus steht: Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und in Galater 5 ergänzt das, wird das noch ergänzt mit den Früchten vom Heiligen Geist. Der Geist bringt als Ertrag Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Durch den Geist Gottes dürfen wir sicher, vertraut und angenommen als Kind Gottes vor ihm stehen und zu ihm kommen. Paulus schließt diesen Teil am Anfang von Kapitel 8 ab, wenn er sagt in Vers 17: Wenn wir Kinder sind, dann sind wir aber auch Erben. Erben Gottes und Miterben von Christus. Voraussetzung ist, dass wir sein Leiden teilen, denn dadurch bekommen wir auch Anteil an seiner Herrlichkeit. Gott, unser Vater im Himmel, geht so weit, dass er uns beerbt. Und das ist nicht einfach ein Würfeln, wie viel bekommst du, wie viel bekommst du, wie viel bekomme ich. Sondern er adoptiert dich und mich als sein Kind mit der bewussten Konsequenz, dass uns sein Erbe zusteht. Und wenn Paulus hier sogar sagt, dass wir Miterben von Jesus sind, so heißt das, dass wir in diese Erbgemeinschaft mit hineingenommen werden. Und das ist ein unglaublich großer Gedanke. Was heißt das? Was ist dieses Erbe? Dieses Erbe ist zuallererst mal das ewige Leben. Diese Gemeinschaft mit Gott geht bis in die Ewigkeit. Darauf geht Paulus ein paar Verse weiter im Vers 23 ein, aber auch in Offenbarung 21 lesen wir: Dort steht, wer siegreich ist und standhaft im Glauben, wird das als Erbe erhalten. Ich, sagt Gott, ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Unser Erbe, ewiges Leben, unser Erbe, seine Herrlichkeit, das ganze Wirken des Heiligen Geistes in uns, die Adoption als Kind Gottes, gipfelt genau darin, dass wir ähnlicher werden zu Christus. Christus ähnlicher werden. Unser ganzes Erbe steht dann eigentlich noch aus. Wir haben das Erbe noch nicht vollständig empfangen, aber wir wissen, es ist beschlossene Sache. Wir sind Erben Gottes bis in alle Ewigkeit. Und doch sind wir jetzt bereits unterwegs als diese Erben, wo oder wir haben den Heiligen Geist geerbt. Das ist auch ein Erbe, das uns zuteil wird. Wir haben den Heiligen Geist geerbt als Vorschuss auf unser Erbe in Ewigkeit. Epheser 1,14 können wir das nachlesen. Wir erben mit dem Heiligen Geist auch bereits jetzt alle Früchte dieses Heiligen Geistes, wenn wir uns von ihm leiten lassen. Gott wohnt auch in uns durch den Heiligen Geist. Also dieses Erbe ist schon jetzt zum Teil da und wird noch viel stärker bis in alle Ewigkeit sich erfüllen. Ja, Paulus macht da einige Gedanken. Durch Jesus Christus sind wir freigesetzt zu einem Leben, an dem die Sünde und das Böse kein Recht mehr hat. Nach wie vor stehen wir aber in diesem Spannungsfeld drin, Und dürfen wir auf das Wirken Gottes und seinen Beistand vertrauen in diesem Spannungsfeld? Der Heilige Geist wohnt in uns und macht uns zu Kindern Gottes. Und nicht nur Kinder, sondern wir sind auch Erben Gottes und dürfen mit diesem Status und mit dieser Beziehung zu Gott unterwegs sein. Ich möchte dir zum Schluss zwei Fragen mit auf den Weg geben. In den Spannungen von deinem Leben, auf welche Kraft verlässt du dich? Deine eigene? Oder vertraust du auf die Kraft, die im Kreuz liegt und in der Auferstehung von Jesus Christus? In den Spannungen deines Lebens gibt uns der Epheserbrief auch die Waffenrüstung mit auf den Weg. Epheser 6, wo es genau um diese Spannung, um diese Kämpfe, um diese geistlichen Kämpfe auch geht. Dass wir uns ganz bewusst dafür, immer wieder dafür entscheiden, unter dem Gesetz des Geistes, geleitet durch den Heiligen Geist, durch unser Leben und unseren Alltag zu gehen. Die zweite Frage ist, geleitet vom Heiligen Geist, wie sieht dein Glaubensleben aus? Ist es erfüllt von Angst oder hast du ein Herz voller Vertrauen und Freude, mit dem du als Sohn und Tochter Gottes mit allem zu deinem himmlischen Vater kommen kannst? Und genau in dieser familiären Beziehung zu unserem Gott dürfen wir geleitet durch den Heiligen Geist bezeugen, was Paulus am Ende vom Kapitel 8 schreibt. Ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod und auch nicht das Leben, keine Engel und keine weltlichen Mächte, nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft. Nichts Über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von all dem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt. Ich will beten. Vater, du hast uns die Liebe geschenkt in deinem Sohn Jesus Christus. Die Liebe, die uns ganz umgibt und wo wir einfach sicher dürfen sein. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben, wo wir uns dürfen leiten lassen durch deinen Heiligen Geist. Und unterwegs sein in einem Vertrauen, in einer Freude und in einem Frieden, im Wissen, dass du, Gott, zu jeder Zeit an unserer Seite bist, in uns wohnst, uns umgibst, dass wir deine Kinder sein dürfen, sogar deine Erben, und dass du uns leiten wirst. Durch alles durch und uns beschenken tust. Schon jetzt, bis in alle Ewigkeit, unvorstellbar gross. Amen.